Stressfrei Essen beginnt hier. Gemeinsam erkunden wir Wege zu mehr Selbstliebe, Wohlbefinden und Freiheit in der Ernährung. Mit fundiertem Wissen und einem Hauch Magie für deine Seele.
Willkommen zum Podcast, der Kopf und Herz nährt.
Nourish your soul.
Hallo.
Hallo.
Wir machen weiter heute mit den Ernährungs- oder Essensarchetypen. Hört's gern rein in letzte Woche. Da haben wir die ersten drei Archetypen besprochen. Super spannend, ja. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung. Archetypen sind vor allem von C.G. Jung sehr, ins Leben gerufene quasi. Muster, unbewusste Muster, oft auch kollektive Muster, ja, psychische Muster, nach denen wir uns oft verhalten, ja, die auch gewisse Bedürfnisse widerspiegeln und so. Und das kann man eben auch, das Konzept kann man eben auch auf Essen und Ernährung übertragen. Mhm. Und da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Also gerne nochmal reinhören, damit ihr auch das ganze Intro mitkriegt, worum es geht. Und wir haben letzte Woche die ersten drei Archetypen besprochen, nämlich den Genießer, den Rebell und den Perfektionist. Mhm. Und heute werden wir weiter reintauchen, ja. Und zur Erinnerung vielleicht auch, es ist nie so, dass man einen Archetypen rein verkörpert, ja, sondern wir sind eine Mischung aus verschiedenen und vielleicht auch, dass man sich vielleicht vor Augen hält, dass man auch verschiedene Lebensphasen zum Beispiel haben kann, ja, wo man mehr zum Beispiel der eine Archetyp ist und oder der mehr in den Vordergrund tritt, ja, und in einer anderen Lebensphase dann ein anderer.
Voll.
Also, ja. Genau. Ja.
Also wie gesagt, Genießer, Rebell und Perfektionist haben wir schon besprochen in Teil 1.
Weiter geht's mit dem inneren Kind oder emotionalen Esser. Da kann jetzt ganz viel drunter fallen, würde ich mal sagen.
Wir haben auch viel schon geredet drüber in vielen Podcasts.
Essen ist immer emotional, ja. Könnt ihr auch gerne die Folge anhören, die so heißt. Essen ist hoch emotional. Aber das ist jetzt jemand, der... Ja, wie so ein Kind, deswegen heißt es auch so, sehr nach so seinen Launen geht, ja, beim Essen. Und Essen vor allem auch nimmt, um gewisse Emotionszustände zu regulieren, ja. Also man isst, wenn man traurig ist, man isst, wenn man sich alleine fühlt, man isst, wenn man sich freut, man isst, wenn man gerade überwältigt ist, man isst, wenn einem langweilig ist, ja, ganz, ganz häufig der Fall, ja.
Frustbelohnung, also ist ein Riesenthema.
Ja, genau.
Kann auch sein, dass man für sich einfach auch bemerkt, dass es gewisse Stimmungen sind, die eher dazu führen. Also ich habe das Gefühl, das sind auch oft Menschen, die dann eher zum Beispiel überhaupt fast kein Essen brauchen, wenn es ihnen gut geht. Also die das, wo das eher gekoppelt ist mit Belohnung, Frust, Trauer, eher so unter Anführungszeichen Negativ-Emotionen. Wobei wir ja wissen, es gibt keine negativen Emotionen, aber einfach
mit aber es ist
welchen,
schon so,
die man damit.
Genau. Also Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber das ist so diese, was wir so negative Emotionen nennen. Das sind einfach Emotionen, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von uns brauchen. Ja. Wir wissen, also Freude ist einfach da, zum Beispiel, ja. Und es ist, wir nehmen es positiv wahr. Und wenn man traurig ist zum Beispiel, wissen wir oft nicht, was wir damit tun sollen. Und statt uns da reinzulassen und das zu spüren, greifen wir zum Beispiel zum Essen. Ja,
Genau.
Weil es nicht so unmittelbar klar ist, was die Emotion jetzt da, also wir haben ein bisschen Angst davor, uns in die Emotion reinzulassen.
Ja, genau. Voll.
Und da ist Essen halt oft ein Weg, ja, damit umzugehen.
Und ähnlich wie wir es beim Rebell besprochen haben in der letzten Folge, finde ich, ist bei dem inneren Kind, weil sagt es ja auch schon, also nicht nur emotionale Esser, sondern das innere Kind, auch spannend, hier wieder zu schauen, wie wurde ich da denn vielleicht auch so ein bisschen familiär geprägt? Weil ich schaue gerade, da haben wir auch gar keinen Archetypen mehr. Das heißt, da könnte vielleicht auch so ein bisschen reinfallen, diese Thematik. Sorry, jetzt habe ich es vergessen. Jetzt habe ich mir gerade irgendwas gedacht, dann habe ich auf den Zettel geschaut und jetzt ist es wieder weg. Wo war ich jetzt gerade? In der Kindheit. Ich meine, gut, einerseits kann sie es eben ein bisschen vermischen mit dem Rebellen, wie ich eh schon gesagt habe. Ja, also dieses, ja, vielleicht hat es da gewisse Regeln oder so gegeben. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Nämlich so dieses, vielleicht dieses heimliche Essen, wo wir auch eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht haben. Dass Essen etwas ist, was ich vielleicht dann nur genießen kann, wenn ich es irgendwie verstecke und ohne irgendwelche anderen Menschen oder eben, heute vielleicht noch verheimlich vor meinem Partner, dass ich was gegessen habe, weil das vielleicht in der Kindheit sich schon so eingeprägt hat, ja. Das heißt, ich finde, dass das schon auch, dass man das schon auch in diesen Archetypen irgendwie ein bisschen mit reinnehmen kann.
Ja,
genau. Dass man sich auch diese Fragen ein bisschen stellen kann, wo hat das auch vielleicht den Ursprung? Weil auch da wieder, es hat ja immer auch Gründe, sicher einerseits haben wir irgendwie auch unsere Anlage, ja, charakterlich oder du würdest das im oder du hast es auch schon im Geburtshoroskop bei den gemeinsamen Beratungen oft sofort auch raussehen können, was eventuell da eine große Rolle für die Person vielleicht einfach spielt, ja, ob die vielleicht dann eher rebellische Züge hat oder perfektionistische, das siehst du ja da sehr gut beim Geburtshoroskop und da kann man sich schon einmal auch überlegen, wie bin ich da vielleicht schon erzogen worden, wo habe ich vielleicht als Kind dann schon angefangen, gewisse Emotionen mit Essen versuchen zu regulieren. Weil auch da wieder, wir haben schon so oft über das Thema gesprochen, dass das emotionale Essen, Essen ist emotional eben. Das heißt, es ist auch wieder etwas, was ja überhaupt nicht negativ ist, aber sobald es eben Leid erzeugt, sobald ich eigentlich drunter leide und einfach gar keine andere Wahlmöglichkeit mehr habe, sprich die Freiheit nicht mehr habe zu sagen, wenn ich traurig bin, kann ich auch mal was anderes machen als vielleicht essen, dann ist das ja meistens sehr leidvoll für die Menschen und dann macht es auch Sinn, vielleicht einmal tiefer zu tauchen und zu überlegen, wo ist das eigentlich entstanden und kann ich es heute vielleicht das, was wie es negativ besetzt ist, dass ich das einfach dann schrittweise auch auflösen kann.
Ja.
Und andere Coping-Strategien auch haben.
Genau, ja. Und auch Verständnis für mich selbst entwickeln. Ja. Also ich finde zum inneren Kind oder eben emotionalen Essen gehört auch, also sind vielleicht eher auch Menschen, die so quasi so fast so zwiegespalten sind, ja. Also wenn es läuft, ist man eigentlich ganz, für sich stimmig, ja. Okay, hat vielleicht seine Routine und so. Aber sobald irgendetwas mehr Stress erzeugt, eben emotional auffühlend ist oder so, hat man Verhaltensweise, die man bewusst vielleicht gar nicht versteht, wenn es ums Essen geht, ja.
Ja.
Quasi wird man wieder zum Kind. Und wie du sagst, ja, verkriecht sich vielleicht mit Bergen von Süßigkeiten und das verheimlicht man noch vor allem, ja. Oder fahrt unbewusst, ja, zum McDonald's und isst ganz schnell heimlich in seinem Auto und erzählt es niemandem, ja. Oder solche Sachen, ja, wo man selber eben drunter leidet, weil man diesen Zwiespalt zwar sieht, aber nicht weiß, warum. Also ich bin noch ein erwachsener Mensch, ja, ich habe eigentlich, ja, jetzt mein Essen im Griff, sage ich jetzt mal, ja. Und sobald irgendwas ist, bin ich wieder wie ein kleines Kind. Ja. Oder eben kann auch dann zum Beispiel umgekehrt gar nichts essen. Ja, du hast das angesprochen, wenn man fröhlich ist, wenn es alles läuft, ja, dann braucht man vielleicht gar nicht so viel essen. Aber wenn dann irgendwie was ist, wo man drunter leidet oder eben Emotionen, die schwer verarbeitbar sind, dann braucht man Essen. Aber umgekehrt ist es ja auch oft so, ja. Leute, die dann gar nichts mehr essen können, sobald sie irgendeine tiefere, schwerere Emotion haben, ja.
Ja.
Also all diese Sachen fallen da drunter, ja, dass man wirklich das fast so ein bisschen dieses Unbewusste komplett übernimmt.
Ja.
In Situationen, wo man irgendwie überwältigt ist oder wo man es können eigentlich verschiedene Situationen sein, ja. Irgendwas triggert das, je nach eigener Geschichte, Und dann.
Und man hat das Gefühl, gar keine Wahlmöglichkeit zu haben in dem Moment.
Genau.
Das ist, glaube ich, auch oft sehr stark ausgeprägt dann. Und es passt auch, finde ich, dieser Archetyp ein bisschen zu der Folge ist eh schon wurscht, die auch vor kurzem rausgekommen ist. Also dieses, der Tag irgendwie ist vielleicht nicht gelaufen. Also muss gar nicht mit der Ernährung zu tun haben, aber vielleicht der Tag war. Ist viel gewesen, was irgendwie anstrengend war oder nicht funktioniert hat. Und dass man da das dann auch so ist eh schon wurscht im Sinne von und jetzt ist sich das und das, weil wenigstens das und ja, vermischt sich dann vielleicht auch ein bisschen mit dem Rebellen.
Ja, diese Archetypen sind ja fließend, ja, das ist ja nichts Abgekapseltes. Ja.
Genau.
Und es vermischt sich mit einigen eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil es ist ja auch, wenn du so perfektionistisch veranlagt bist zum Beispiel, ja.
Ja, stimmt.
Und dann Essen als Belohnung siehst, ja, zum Beispiel, ist ja auch sowas, wie Kinder ganz oft erzogen werden, ja. Du darfst erst das Süße, wenn du XY gemacht hast, gegessen hast und so, ja. Das bleibt dann halt oft auch im Erwachsenenalter sehr verhaftet, ja. Dass wir im Essen als Belohnung sehen für irgendwas, ja. Und dann eben, wenn wir einen schlechten Tag haben, müssen wir uns belohnen mit extra viel Essen oder so, ja. Und da möchte ich auch dazu sagen, wie bei allen anderen, das ist eine sehr weise Strategie. Ja? Wir brauchen einen Ausgleich. Und Essen wirkt. Weil wenn man zum Beispiel super, super aufgebracht ist, und dann ganz viel isst, dann ist der Körper mal mit Verdauen beschäftigt und man ist vielleicht müde, kann schlafen und so weiter. Ja, also das ist ja was nicht in einem Vakuum entstanden ist, sondern auch entsteht. Solche Verhaltensweise entstehen, weil sie auch wirken, aber immer nur bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Ja.
Ja.
Und eben gerade, wenn wir über das innere Kind sprechen, also diesen Archetyp, gerade eben auch vielleicht Strategien sind, die nicht gerade die erwachsensten Strategien sind, ja, die aus einer Zeit stammen, wo wir halt ja nur diese Möglichkeit gehabt haben.
Ja.
Zum Beispiel schnell was Süßes aus der Lade zu stibitzen, wo wir wussten, wir durften das nicht, ja. Und das dann heimlich zu essen. Ja. Und das machen wir halt immer noch 30, 40 Jahre später, obwohl es eigentlich niemand zuschaut, ja, und niemand uns, wie du sagst, maßregelt oder so.
Ja, dann sind wir bei Archetyp Nummer 5. Finde ich auch ein ganz spannender, der auch sicher in Ernährungsberatung, den ich auch oft erlebe, nämlich der Pfleger oder der Kümmerer.
Genau.
Das sind schon Menschen, die eher, wir beziehen es jetzt natürlich wieder eher aufs Essen, aber allgemein ihre Bedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse eher stark hinten anstellen, sich dementsprechend vielleicht gar nicht fragen, was bräuchte ich jetzt, was wird mir jetzt schmecken, was wird mir jetzt gut tun, sondern halt immer alles und andere vor sich stellt und wichtiger nimmt. Das sind dann auch oft die bei mir sitzen in der Beratung und oft immer nur die Resteln essen.
Ja.
Also so ein bisschen der Mülleimer der Familie sind, wie ich es dann gerne provokativ beim Namen nenne. Und das hat aber auch dann wirklich schon oft gewirkt. Also bei manchen war es dann wirklich so, dass sie dann wirklich einen Aha-Moment in dem Moment hatten, weil sie es dann wirklich bemerkt haben, okay, scheiße, ja, eigentlich stimmt das eigentlich. Frage ich mich selber nie, was ich brauche oder auch nicht, wann ich satt bin. Weil man isst das, was vielleicht da überblieben ist. Das kann einerseits sein, ich bin schon satt und isst das andere alles noch auf, obwohl es mir nicht gut tut. Kann aber auch sein, ich isst das bisschen, was da ist und werd gar nicht satt, aber hinterfrag's auch nicht, weil ich einfach nur angepasst danach bin, was die anderen brauchen, was und was gerade irgendwie notwendig ist. Und also da ist ein sehr starkes Pflichtgefühl oft oder Menschen, die sich auch sehr stark aufopfern. Keine Frage, wenn man jetzt da eine Familie hat und Kinder hat. Also ich verstehe es vollkommen, wenn es einfach in Phasen des Lebens auch gibt. Also viele sagen dann natürlich stelle ich mich hinten an als Mutter hinter meine Kinder. Ne?
Ja.
Also da muss man schon natürlich auch das differenzieren. Aber wie gesagt, es gibt immer ein Spektrum und es ist die Frage, muss man sich wirklich so weit hinten anstellen?
Das ist dann ja oft so, ne, dass man, wenn man mehrere Kinder hat und ein Mann zum Beispiel und übrigens ja, also wir sprechen von Archetypen, das natürlich immer sind immer alle Menschen gemeint, ja, auch wenn wir das jetzt in der Literatur gefunden haben als Pfleger und Kümmerer, ja, natürlich sind da auch Frauen gemeint und gerade bei dem Archetyp
habe ich automatisch von Frauen gesprochen.
Frauen. Und das sind dann halt auch oft die Frauen, die für jedes Kind und für den Ehemann, die alle spezielle Bedürfnisse haben, ja, das eine Kind ist Vegetarier, das andere darf kein, also nicht Gluten, so weiter, ja, drei verschiedene Gerichte kochen und wie du sagst, dann die Restel essen und eigentlich das für sich selber auch eine bestimmte Ernährungsform bräuchten, aber dann gar nicht auf die Idee kommen, ja, ja, ich könnte ja, was würde ich eigentlich gerne essen, ja, oder was brauche ich, ja, oder vertrage ich das eigentlich, ja, und ganz selbstverständlich aber für alle anderen Familienmitglieder das kochen und zubereiten und einkaufen, was die brauchen und gern haben und wollen,
ja,
aber nicht für sich, ja.
Ja.
Oder jene Menschen, das muss jetzt nicht immer im Familienkontext sein, ja, die immer sagen, ja, such du das Restaurant aus, ja, wenn man sich trifft mit Freunden, ja. Und eigentlich da nie was zum Essen finden, ja. Und sagen, ja, ist ja wurscht. Trinke ich halt mein Wasser, ja.
Ja, ich bin ja nicht so wichtig, ja. So.
Ja, genau, ich bin nicht so wichtig, ja.
Sich oft sehr unterordnen, ja.
Ja. Und da muss man auch dazu sagen, Essen ist ja auch, wir alle wären nicht hier, wenn es diesen pflegenden Archetypen nicht gäbe. Gerade Menschen brauchen das sehr, sehr lange in ihrem Leben, bis sie selbstständig sich ernähren können. Ja. Das heißt, das ist ein essentieller Archetyp. Das ist wunderschön, ja. Und das ist quasi einer der Grundpfeiler des Menschseins, dass wir uns umeinander kümmern.
Ja.
Ich meine, eine Frau stillt meistens,
ich wollte gerade sagen,
Baby.
Frauen haben das ja
das
auch
heißt,
schon so
man gibt von sich.
Ja,
ja, genau. Das heißt, es ist ein wichtiges Grundprinzip. Ja? Nicht nur jetzt psychologischer Archetyp, sondern ein Grundprinzip des Lebens. Problematisch wird es eben, wenn man sich selbst vergisst, weil man selbst ist ja auch am Leben und braucht Nahrung, ja, in jeglicher Form, ja, also auch im übertragenen Sinn. Ja? Und dann ist es halt da wieder der Ansatzpunkt, den du besprochen hast, ja, den du dann in der Beratung erlebst, ja, wo man das mal so ein bisschen spiegeln kann und sagen, ja, Moment einmal.
Ja, aber ich glaube auch, das ist sowas, so wie du sagst, das ist überlebensnotwendig für uns und eben, ich glaube, ganz viele Frauen haben das, die Kinder bekommen, so wie du sagst, das ist ja, also geht ja auch hin und her, je nach Lebensphase und die Kümmerin, sage ich jetzt einmal, die ist in jeder Mutter, weil, ja, das ist, also Frauen, die, so wie du sagst, wenn du schon stillst und dann schon vielleicht überlegst, was du isst, damit das Kind die Muttermilch besser oder schlechter verträgt, ja, das ist ja, da fängt es ja oft schon an. Und das sind, glaube ich, auch die, die einfach auch oft bei mir sitzen, die Frauen, und irgendwie so, ja, jetzt, keine Ahnung, sind meine Kinder in dem und dem Alter, jetzt, weiß ich nicht, essen sie schon vielleicht öfter mal auswärts oder so, jetzt kann ich mir eh wieder mal das oder das machen oder das so machen, wie ich das gern hätte oder so. Also das, da merkt man schon, wie viele sich da jahrelang halt auch irgendwo bis zum gewissen Grad muss man sich zurücknehmen. Das ist keine Frage und das, deswegen meine ich, der Kümmerer oder die Kümmerin steckt ja dann irgendwie sicher in allen Müttern oder auch aber Eltern. Ja, und
ja. Aber umgekehrt eben auch das Bedürfnis, dass sich jemand um uns kümmert, steckt in uns.
Ja,
und wenn
das
zu kurz kommt, ja, wenn ich immer nur die eine Rolle habe, ja, weil wenn man es überlegt, auf einer gewissen Ebene ist die ganze Gastronomie-Industrie ja eigentlich so ein künstlich erzeugtes Kümmern. Ja, ich zahle dafür, dass jemand mich bekocht und bedient. Das heißt, wir brauchen das auch als Menschen, dass wir uns gegenseitig umeinander kümmern. Ja? Und wenn das dann einfach nicht vorhanden ist und man immer nur den einen Pol verkörpert, ja, dann verliert man einfach Kraft.
Ja.
Und weil es eben gerade so ein essentieller Teil ist, gerade auch vom Essen.
Ja.
Ich würde sagen, in allen Bereichen des Lebens, aber gerade beim Essen ist es halt so was ganz, also ein Kernbedürfnis von Menschen, ja. Ohne dem wir nicht hier wären. Ja.
Und da also, kann
das ist schon, ja.
Ich denke nur gerade so ein bisschen drüber nach, weil ich mir gerade gedacht, so wie du letzte Woche gesagt hast, du bist sehr, sehr gerne zusammen mit Genießern. Ich habe mir gedacht, oh, es ist schon sehr schön, Kümmerer in seinem Umfeld zu haben.
Ja.
So wie du gerade gesagt hast, aber auch da, wenn man merkt, okay, ich selbst bin vielleicht nicht so der Kümmerer, aber ich habe jemanden, der ist der volle Kümmerer und ich genieße es total, dass man auch da vielleicht überlegt, wie kann ich demjenigen vielleicht einmal was zurück zurückkümmern, ne? So wie du sagst.
Ja, auch, wenn man sich jetzt nicht sicher ist, kann man sich auch fragen, wie leicht fällt es mir, was anzunehmen von jemand anderem.
Oh ja.
Vielleicht fällt es mir, mich bekochen zu lassen. Weil wenn oft sind diese Menschen, die sich total mit diesem Kümmerer-Archetyp identifizieren, ja, ganz schwer zu bekochen, ganz schwer zu bedienen, sage ich jetzt mal. Ja? Ja. Weil sie so gewohnt sind, diese Rolle zu übernehmen. Ja. Und wenn man jetzt sagt, oh ja, das ist ganz schwer für mich, dass jemand anderes das übernimmt, dann kann man sicher sein, dass man da dieser Kümmerer-Archetyp ist. Ja.
Das ist ganz lustig, weil ich sehe mich im Kümmerer, sehe ich mich auch. Mhm. Aber es ist bei mir lustig, also so kann man sich für sich selbst auch überlegen, wenn man sich in mehreren Archetypen sieht, wie die zusammenspielen. Weil letzte Woche habe ich ja gesagt, ich bin die volle Genießerin. Mhm. Und ich glaube, diese Kombi, mir fällt es oft sehr schwer, irgendwie bedient oder bekocht zu werden. Aber ich habe letzte Woche gesagt, so Genießerin, ich gehe extrem gern essen und so. Da fällt es mir dann eben viel leichter, weil ich glaube, ich auch Genießerin bin. Und wenn Kümmerin und Genießerin irgendwie zusammenfällt, dann ist es was, dass ich das, glaube ich, beides recht gut kann. Ich liebe es, wenn ich eingeladen werde zum Essen und bekocht werde. Das kann ich so schätzen dann auch, weil ich gleichzeitig auch mich gern kümmere und auch gern einlade und bewirte. Mhm. Also ich glaube, das ist auch spannend, dann zu schauen, wenn man sich bei mehreren Archetypen sieht, wie die zusammenspielen.
Ja, total. Weil ich zum Beispiel, ich würde auch sagen, dass ich mich identifiziere mit dem Kümmerer-Archetyp.
Ja.
Ich liebe das, ja, für andere zu kochen, für die Kinder und für, also das herzurichten, einzukaufen, ja, zu überlegen. Das ist einfach was eben total schön ist, ja. Mhm. Wenn man aber sich selbst dann ständig vergisst, ist eine andere Sache, ja.
Ja, und das tue ich nicht, weil ich bin noch Genießerin. Ich habe gesagt, letzte Woche, ich vergiss definitiv nicht auf eine Mahlzeit oder zu überlegen, was ich brauche. Also bei mir ist das definitiv nicht so ausgeprägt im Sinne von Selbstaufopferung. Nein, das Problem habe ich Gott sei Dank nicht.
Ja, es kommt ja auch aufs Gleichgewicht drauf an.
Ja, genau, es kommt immer drauf an.
Ja, und auch ein gutes Beispiel, ja, dass man sagt, hey, ja, man kann beides sein. Man ist deswegen nicht schlechter Kümmerer, wenn man selbst auch genießen kann. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil.
Ja. Genau. Mhm. Ja.
Ja.
Und der Archetyp Nummer 6, ich glaube, da fühlen sich auch sehr viele Menschen angesprochen, der Schwankende. Ja?
Ja.
Was bedeutet das?
Das haben wir ein bisschen, spielt schon ein bisschen ins Rebellische rein und auch ins innere Kind, aber das sind so Menschen, da gibt so dieses Alles oder Nichts, ja. Entweder ich halte mich jetzt da komplett an einen Plan, ja, das ist so, okay, ich habe das Neueste gefunden, halte mich dran, ja, bin dann, weiß ich nicht, 3 Wochen vegan zum Beispiel.
Ich habe die volle Leidenschaft, brenn voll dafür, mach's vielleicht sogar auch perfekt, ne? Vielleicht bin ich auch noch
ein Perfektionist. Red auch viel drüber, bin total und dann scherz mich nicht mehr. Und ich werf alles über den Haufen und mache, was ich will. Oder das muss jetzt nicht so extrem sein, ja, das kann auch während eines Tages sein, ja. Dass ich mir denke, ja, heute, ja, esse ich, keine Ahnung, trinke ich nur frisch gepresste Säfte, ja. Und schon um 11 Vormittag denke ich mir, pff, na, schert mir das. Und hol mir die Leberkäse oder so, ja. Also das ist ja Ernährungsrealität für viele, ja. Also dieser schwankende Archetyp, ja, ist, ich würde wieder mal behaupten, dass das auch eben was zu tun hat damit, in welcher Gesellschaft man lebt, ja, weil man kann umso mehr schwanken, umso mehr Extreme existieren, ja. Weil wenn ich gar nicht auf die Idee komme, dass man sich nur von frisch gepressten Säften ernähren kann, ja, was ja ein sehr künstliche Diät ist, ja, dann denke ich ja gar nicht dran, ja, dass das heute so ist, ja, zum Beispiel, ja. Also, ja.
Und es ist lustig, weil das sind, also die Typen, die habe ich schon auch sehr oft in Gesprächen. Das sind dann die, die eventuell auch so einen ganz genauen Plan haben wollen oder ja, die erzählen, sie haben, keine Ahnung, jetzt ein Jahr lang das oder das gemacht, wo ich mir denke, puh, wow, wie die das da irgendwie durchzogen haben und dann aber wieder alles, also komplett hingeschmissen haben und in eine ganz andere Richtung wieder und sich nichts davon behalten haben, was sie vielleicht da ein ganzes Jahr lang gemacht haben. Und ich glaube, das ist der Unterschied zum Perfektionisten. Ja, weil deswegen ist da auch sehr wertvoll, da so ein bisschen reinzufragen, auch im Gespräch. Weil der Perfektionist ist oft der, der hat überhaupt kein Thema damit, das immer zu machen. Ja. Also, wo man dann auch fragen kann, okay, ja, und hat das funktioniert für dich, ne?
Genau.
Oder
stimmt,
oder
das
machst
überhaupt?
Du das seit, also stört dich das zu machen oder nicht? Und der Perfektionist ist oft der lebt das und das, der kann sich das anders gar nicht vorstellen. Und der Schwankende, das ist eher der sagt, ja, das habe ich ein Jahr lang gemacht und dann habe ich wieder das ganz anders gemacht und der will dann aber vielleicht wieder einen Plan oder irgendwas haben. Und das ist derjenige, wo ich dann schon auch sag, ist halt die Frage, ist das jetzt so, also ist es so zielführend? Ja? Soll man vielleicht nicht einmal an etwas arbeiten oder an ein Konzept überlegen, was vielleicht nicht diese Extreme auslöst? Weil ich glaube, das hängt schon auch oft damit zusammen, wie extrem die Vorhaben sind. Umso schwankender kommt mir vor, sind die Leute dann ja auch, ne? Wenn es sehr, so wie du sagst, keine Ahnung, der volle Fleischesser ist plötzlich ein Jahr lang dann, weiß ich nicht, Rohkostveganer und dann, dann ist es, und dann isst er wieder kiloweise Fleisch die Woche. Also das sind oft sehr extreme.
Wie so ein Pendel, ne, das hin und her schwingt.
Ja, genau.
Und insofern unterscheidet sich auch von dem, was wir auch erwähnt haben schon, dass wir ja stetig im Wandel sind. Ja, also Veränderung ist natürlich ein Teil des Menschseins und des Essens. Ja, also das ist jetzt nicht gemeint. Ja, das ist wirklich eben der schwankende Typ ist so ein bisschen unausgeglichen, würde ich mal sagen. Ja, suchend.
Ja, ja, auch viele Diäten eventuell. Immer, so wie du sagst, der neueste Trend vielleicht.
Genau. Und je nach Persönlichkeitsstruktur folgt man dem halt, wie du sagst, ne, vielleicht ein Jahr oder ein paar Wochen oder ein paar Stunden. Ja? Und dann wieder schwankt man in die andere Richtung. Ja? Das kann man für sich selbst ja eh sehr leicht feststellen, ja, wo man da reinfällt im Spektrum. Ja.
Und so wie wir aber gesagt haben, beim Genießer haben wir ja so ein bisschen den Abenteurer dazu genommen. Und beim Schwankenden, das ist aber schon auch jemand, der vielleicht auch super gern experimentiert. Ne? Also auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Also wo ich mir manchmal denke, so, boah, der probiert da Sachen aus. Gell? Das wäre mir vielleicht viel zu aufwendig oder viel zu Energie energieraubend, jetzt irgendwie alles so in irgendeine Richtung umzukrempeln. Aber ich glaube, das sind noch Menschen, die einfach vielleicht eben auch Freude dran haben zu experimentieren. Und ganz unterschiedliches
und vielleicht
ausprobieren möchten. Ja.
Ja, und vielleicht auch so was Radikales irgendwie in sich haben. Ja,
voll.
Was dann halt nicht nachhaltig funktionieren kann.
Voll.
Weil es eben vielleicht mit dem Alltag überhaupt nicht übereinstimmt oder so, ja.
Genau, und deswegen macht es da oft dann schon Sinn, vielleicht einmal zu schauen. Vielleicht findet man ja irgendwie so einen Weg, nachhaltig und auch wirklich umsetzbar ist.
Und ich glaube, der schwankende Typ, der ist auch interessant, wenn man was wir auch schon besprochen haben, wenn man so ganz nicht in seiner Mitte ist im Sinne von, wir glauben, wir müssen uns perfektionistisch ernähren, sind aber im Grunde Genießer, dann kann es sein, dass das sich äußert in so einem schwankenden Ernährungsarchetyp.
Ja, stimmt.
Also wenn man nicht so richtig zu dem steht, was man eigentlich ist, was eigentlich gerade da ist, was man eigentlich braucht, dann ist das Schwankende oft das Ergebnis. Ja?
Voll.
Also das ist auch, dass man sich das fragt, ist das jetzt einfach meine Persönlichkeit, dass ich mal das will und mal das? Und das ist ja auch total legitim, ja. Da steckt ja auch viel Neugierde drinnen, viel Experimentierfreude, wie du sagst, ja, viel Risikofreude. Gleichzeitig aber, wenn es jetzt was ist, was ich eigentlich nicht so gut finde, weil es mir nicht gut tut, kann man sich fragen, schwanke ich deswegen? Mhm. Weil ich glaube, ich muss anders sein, als ich eigentlich bin. Mhm. Und ich kann dieses, ich glaube, ich muss eben zum Beispiel perfektionistisch mich ernähren, kann ich immer nur eine gewisse Zeit lang aufrechterhalten, bevor ich dann wieder zurückschwanke in das Genießertum, was ich auch nicht sehr erlöst, erwachsen leben kann, sondern dann in eine Richtung geht, wo mir dann alles wurscht ist. Ja. Wie wir eh schon aufgenommen haben. Auch.
Ja, das ist ein wichtiger Zusatz, ja, weil das kann wirklich auch, das kann auch das als Ursache haben, stimmt, ja.
Ja, genau.
Ja, dann haben wir noch einen Archetypen. Haben wir noch einen. Und den finde ich sehr spannend. Der triggert mich manchmal, glaube ich, ein bisschen.
Ja?
Nämlich der gleichgültige Esser. Das ist so ein bisschen der Esser, dem es vollkommen egal ist, was er auf dem Teller hat, wann er isst, ob er was kriegt oder nichts. Wie das beiläufig Essen ausschaut. Ist, ja. Und das sind auch die oft sagen, Essen ist einfach nur dafür da, dass ich satt werde. Alle anderen Funktionen von Essen, so auf die Art, sind mir vollkommen egal.
Ja.
Quasi, ob mir das jetzt schmeckt oder nicht.
Hauptsache, so, das ist so dieses, Essen ist so Treibstoff.
Ja, genau, das Essen ist Treibstoff. Sonst, Und ob das jetzt in alle Richtungen, ja, ob das jetzt schmeckt oder nicht, egal, ob das jetzt, was das jetzt macht, vielleicht mit meinem Körper, egal. Also einfach gleichgültig, ja. Und da und das sind auch die, die oft überhaupt keine Probleme haben, damit, wenn jetzt eben, also denen vielleicht auch vollkommen egal ist, wo sie hin essen gehen, ob sie eine Pause haben zum Essen oder nicht. Egal, ja. Das ist eher der gleichgültige Esser. Und steht auch dem Genießer ein bisschen so gegenüber.
Ja. Ja, das stimmt.
Und deswegen wundert es mich nicht, dass ich mir dann manchmal denke, wie kann man das nur? Das verstehe ich nicht. Wie man das so wurscht sein kann. Und da ist auch viel dieses, ich glaube, das ist auch das, warum ich sage, das ist auch ein bisschen triggernd. Auch da zählt wieder alles dazu, was wir beim Genießer ja auch schon erwähnt haben. Vielleicht auch dieses, ich habe es eh schon gesagt, wie der Teller ausschaut, aber auch vielleicht so, da spielt dann vielleicht auch so diese Essenskultur und so einfach auch gar nicht, gar keine Rolle. Ja, ob man gemeinsam isst oder nicht, ist völlig egal. Also so Familie zum Beispiel, jeder nimmt sich einen Snack, wann er Hunger kriegt. Da gibt es vielleicht keine gemeinsamen Essensfamilienzeiten. Ja.
Man isst im Stehen, im Gehen, zwischendurch. Ja, so.
Genau. Oder der eine schaut aufs Handy, der andere sitzt vorm Fernseher mit dem Teller oder so. Das ist für mich was ganz Undenkbares einfach. Und und das hat natürlich aber auch, ist natürlich auch einfach ein Archetyp, der legt da halt einfach nicht viel Wert drauf. Der hat halt seine Prioritäten oder hat halt seine, also hat das halt woanders, ne? Nicht beim Essen.
Ja. Ich glaube auch, auch da ist es wieder ein Spektrum. Ja. Also ich glaube, diese Gleichgültigkeit kann vielleicht auch eine Reaktion sein drauf, wenn man jetzt so ein Dauer-Diät-Mensch war, ja. Und irgendwann mal sagt, okay, es muss gleichgültig werden, eine Zeit lang, ja. Oder eben auch, was du vorher angesprochen hast, ja, diese Kümmererphase im Leben, ja. Wo es dann vielleicht egal ist, so ein bisschen mehr, ja, wo es wirklich gleichgültig ist. Hauptsache, ich esse da eben die Restel und passt
ja,
schon.
Ja. Ja.
Also da sieht man, diese Archetypen sind frei von Bewertung. Es kommt immer darauf an, wie man selbst erlebt. Ja.
Mhm.
Und wenn das voll für einen passt, dass
genau.
mir das gleichgültig ist und ich vertrage alles und ich kann eben dort oder da essen oder auch nicht oder passt doch, ja.
Mhm.
Also ich glaube auch, dass sich viele, gerade wenn man sich sehr vielleicht mit den Perfektionisten identifiziert, sich danach sehnen, dass es ein bisschen gleichgültiger ist. Also auch da, frei von Bewertung, ja. Es wird immer nur dann relevant, wenn man sagt, das passt jetzt nicht mehr für mich.
Ja, genau.
Oder eben eigentlich, oder ich nehme mich selbst auch gar nicht wichtig und deswegen ist mir das Essen gleichgültig. Ja,
mhm.
dann könnte man da ein bisschen tiefer graben und sagen, ja, Moment einmal.
Ja, genau.
Könntest du das nicht auch genießen? Wie würdest du es denn besser genießen? Ja? Steht dir das nicht auch zu, diese Freude in deinem Leben, dass man das Essen genießen kann
mhm.
und so? Ja? Also,
oder
ja.
ist die Gleichgültigkeit auch da? Auch da kann man sich immer fragen, ob es auch was Rebellisches hat.
Mhm,
vielleicht
ja,
wurde das hoch
ja.
gepriesen in der Kernfamilie, Ursprungsfamilie. Und ja. Und man
ja. Oder man lagert es aus, ja, wenn man zum Beispiel so ein Spitzenkoch oder Köchin ist und sich die ganze Zeit über das Essen Gedanken
ja,
macht und selber dann
immer.
Einfach irgendwas
wieder,
isst, ja, was halt da ist. Ich glaube, das kommt gar nicht so selten
ja,
vor.
Ja, das kommt, glaube ich, auch wirklich
weil man sich nicht mehr
vor.
Gedanken ja. machen möchte im
Voll.
Eigenen Leben dann, weil man quasi müde ist, sich ständig über das Essen Gedanken zu machen. Ja.
Voll.
Also kann ganz viele Gründe haben, ja.
Und ich finde auch spannend in diesem ganzen Zusammenhang jetzt, wo wir über diese Archetypen gesprochen haben, sich da auch Gedanken drüber zu machen, vielleicht welcher Archetyp ist mein Partner, meine Partnerin oder vielleicht enge
ja.
Freundin oder
ja.
Mitbewohnerin, Mutter, wer auch immer, mit dem man auch zusammen wohnt vielleicht, weil da kann man, also das kann schon auch Konflikte hervorrufen.
Ja, und ein Archetyp
Sehr
existiert
spannend.
Nicht in Isolation.
Ja.
Wir reagieren ja aufeinander, ja.
Ja, genau.
Also wenn ich jetzt da perfektionistisch bin und mein Partner ist der volle Genießer,
ja,
und das triggert mich, dann wäre ich vielleicht noch perfektionistischer und der andere noch extra genießerischer,
ja, genau.
weil man das halt kompensieren möchte.
Genau.
Das ist ganz spannend, ja.
Weil eben, ich habe mir gerade gedacht, na, so der Gleichgültige, wenn ich jetzt so mit jemandem zusammen lebe, der gleichgültige Esser ist und ich bin die volle Genießerin, dann ist das, glaube ich schon, kann das schon zu vielen Konflikten auch führen. Da kann man sich wirklich vielleicht einmal so ein bisschen auch die Frage stellen. Finde ich spannend, ja, dass man da mal
voll.
Genauer hinschaut und vielleicht auch schaut, wie kann man es vielleicht auch ein bisschen wieder, wenn das halt so ist, ne, wie kann man das vielleicht eine goldene Mitte finden oder wie kann man das vielleicht doch ein bisschen miteinander vereinen. So wie du ganz am Anfang gesagt hast in der letzten Folge, auch um sein Umfeld besser zu verstehen, hast du ja gesagt, wenn ich das jetzt vielleicht mir gedacht habe, okay, mein Partner, meine Partnerin ist vielleicht dieser Archetyp, dass ich da auch Verständnis dafür habe und dem auch das lasse. Ja.
Genau, das ist ganz wichtig.
Ja.
Und ich glaube, es braucht ja gar nicht so eine enge Beziehung. Es ist ja auch das, was wir auch in der Kommentarfolge zum Beispiel besprochen haben. Ja, wenn ich jetzt
Stimmt.
da im Freundeskreis jemanden habe, ja, und ich gehe essen mit jemandem und dann ist jemand der volle Perfektionist, ja, kann schwierig sein. Und ich will aber das Essen genießen, ja. Und dann beeinflusst mich das. Dann kann ich aber sagen, okay, der lebt gerade seinen perfektionistischen Archetypen, hat mit mir nichts zu tun. Ich lebe heute an dem Abend meinen Genießer und ich darf das. Also das geht eigentlich immer darum, wenn wir in jeder Folge, bei allem, was wir machen, es geht darum, dass man sich selbst mehr akzeptiert, mehr Verständnis für sich und in Folge auch für andere entwickelt und rauskommt aus diesem reaktionären Kreislauf, wo man dann eigentlich drunter leidet. Ja,
ja, genau.
Also, dass man da eben, und wenn man dann so ein Konzept hat wie die Archetypen, kann das schon helfen. Ja? Sagen, okay.
Ja, ist spannend.
Und man kann es auch bewusst machen. Ja. Man kann sagen, mein Kümmerer-Archetyp, den habe ich ein bisschen vernachlässigt, jetzt lade ich mal wieder Leute ein. Ja. Weil mir das eigentlich Spaß macht, ja. Oder so, ja. Also das kann man spielen damit auch einfach.
Voll.
Ja. Ja. Also wir hoffen, es waren schon einige Sachen dabei für euch, die ihr euch da ein bisschen rauspicken könnt und drüber nachdenken oder so eben, wie du sagst, immer so Aha-Momente dabei waren, weil es ist schon spannend,
ja,
sich das mal so vorzustellen.
Und wie ich schon letzte Woche gesagt habe, schreibt es auch gern in die Kommentare bei Spotify, wo ihr euch vielleicht entdeckt habt, bei welchen Archetypen und warum vielleicht. Also ja, ist auf alle Fälle auch spannend für uns. Zu hören, ob ihr euch da wiederentdeckt habt.
Ja, genau, ob ihr euch wiederentdeckt oder ob euch auch was aufgefallen ist, dass ihr einen Archetyp verkörpert, den wir jetzt gar nicht besprochen haben. Weil wie gesagt, das sind jetzt keine festgelegten Kategorien, keine wissenschaftlich fundierten Kategorien. Nein. Das sind einfach Beobachtungen, die man in diesem Feld im Laufe der Jahrzehnte gemacht hat. Das heißt, es kann auch sein, dass ihr sagt, oh, Moment mal, ich bin XY. Ja, das haben wir noch gar nicht besprochen. Mhm. Dann werden wir das natürlich gerne nachholen. Ja, also wir freuen uns, wenn ihr uns da schreibt.
Ja, dann wie immer eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal.
Bis bald.